Diese Aufrichtigkeit und auch das empathische Zuhören ermöglichen mir, mich frei zu bewegen und meine Fähigkeiten und meine Kompetenzen auch wirklich auszuschöpfen.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Podcast Gewaltfrei kommunizieren in jeder Beziehung von Susanne Kallister. Susanne ist Trainerin und Coach und Expertin für gewaltfreie Kommunikation. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und in dieser Folge sprechen wir über gewaltfreie Kommunikation im Arbeitsleben. Hallo Susanne.
Hallo Kerstin.
Heute bringen wir mal zwei Bereiche zusammen, die vermeintlich so gar nicht zusammenpassen, beziehungsweise nicht als zusammenpassend gesehen werden. Und zwar, das ist einerseits die Arbeitswelt und andererseits sind das die Gefühle. Und daher meine Frage, viele von uns verbringen ja nahezu 3/4 ihres Tages am Arbeitsplatz. Was spricht denn dafür, die Gefühle in der Arbeitswelt auch stattfinden zu lassen?
Das ist ein super Thema heute. Das freut mich sehr, dass wir das ansprechen. Und es wird viel auch interessieren. Ja, was mich aus meiner Sicht dafür spricht, ist die Tatsache, dass es ja ohnehin anders gar nicht geht. Also ich finde ganz interessant, wenn Leute sagen, Gefühle haben am Arbeitsplatz nichts zu suchen oder lass mal die Gefühle außen vor lassen jetzt wollen wir uns nur ganz sachlich unterhalten, dann frage ich mich immer, wie das gehen soll. Also wie gelingt dir das denn, deine Gefühle außen vor zu lassen? Aus meiner Sicht ist das mit ganz viel Kraftaufwand nur möglich. Das heißt, die Gefühle kommen ja hoch, die sind ja da, sind ja meine Signale, die steuere ich ja nicht, sondern die signalisieren mir ja was. Und wenn ich jetzt sage, die haben hier aber nichts zu suchen, das heißt, wie du gesagt hast, ich bin einen ganz großen Teil meines Tages an einem Ort, an dem ich auf diese Gefühle nicht reagieren darf, an dem diese Signale nicht zulässig sind, aus irgendwelchen Gründen, das besprechen wir wahrscheinlich gleich jetzt noch, ne? So, wie viel Kraft mich das kostet, das zu tun. Also aus meiner Sicht ist es A, energiesparend, nicht zu versuchen, das wegzudrücken, und B, ist es für mich genauso wichtig, also gerade am Arbeitsplatz, da sind ja auch so viele Beziehungen, da haben wir ja auch mit so vielen Menschen zu tun, ob das jetzt Kolleginnen und Kollegen sind, Vorgesetzte, auf Kundenseite, was da passiert, also irgendwelche Anforderungen an uns kommen und so weiter. Das heißt, ich habe die ganze Zeit mit Menschen Kontakt und, naja, wie wir das so kennen, ne, läuft es mal gut und mal vielleicht weniger gut. Und dementsprechend sind Bedürfnisse von mir entweder erfüllt oder unerfüllt. Und dementsprechend kommen auch Gefühle hoch.
Mhm. So. Und in der Arbeit ist es ja auch so, dass wir uns nicht wie im Privaten aussuchen können, mit wem wir den ganzen Tag verbringen. Also weder die Kollegen noch den Chef. Ich meine, man kann natürlich dann irgendwann sagen, wenn alle blöd sind, ich kündige. Aber in der Regel ist es eben nicht wie meine Freunde, die ich mir auswählen kann, sondern ich muss mit denen klarkommen.
Genau, also wenn ich jetzt denke, klar, kann auch sein, im Privaten sind vielleicht manchmal Menschen dabei, wo du sagst, na, die hätte ich mir jetzt auch nicht, Schwiegereltern vielleicht, hätte ich mir nicht ausgesucht, möglicherweise. Ja, also meine Idealvorstellung ist schon, dass du sagst, ich suche mir aus, ich mache eine Arbeit, die mir gefällt, und ich versuche ein Arbeitsumfeld zu schaffen, was mir gefällt und was mir gut tut. Das wäre schön. Bis dahin kann man natürlich sagen, ja, also das sind jetzt Menschen, die anders agieren, anders reagieren, andere Vorstellungen vielleicht davon haben, wie Aufgaben erfüllt werden, andere Vorstellungen davon haben, wie Arbeit gestaltet werden soll. So, das heißt, da gibt es sicherlich ein ganz hohes Konfliktpotenzial, was vielleicht größer ist als im privaten Umfeld, das ist absolut richtig. Und umso wichtiger ist es aus meiner Sicht zu sagen, die Gefühle, die ich habe, diese Signale, die kommen, die nehme ich ernst, die nehme ich wahr, und dann kann ich auch über meine Bedürfnisse sprechen. Und was das ganz Tolle daran ist, ist ja, haben wir ja schon ganz oft besprochen, die gewaltfreie Kommunikation ermöglicht ja, auf der Bedürfnisebene anzuknüpfen. Das heißt, wenn ich im Beruf oder im Job, in meinem Team meinetwegen einen Konflikt habe mit einer anderen Person, weil der eine andere Strategie wählt, ne? Wir können ja davon ausgehen vielleicht, wir haben das gleiche Bedürfnis, wir wollen vielleicht beide Effizienz. Wir wollen vielleicht beide vorankommen. So, ne? Die sind gleich. Und jeder von uns hat eine andere Idee, wie wir da hinkommen, wie wir das erreichen. So, das heißt, wenn mir klar ist, ah, das ist mein Bedürfnis und wo ist denn deins? Also wenn ich darüber in Austausch gehen kann und wir das transparent machen können, dann sagen, okay, deine Strategie finde ich aber jetzt ehrlich gesagt doof und der vielleicht meine auch oder die andere Person, aber wir haben das gleiche Ziel, das Bedürfnis ist das gleiche und da können wir uns treffen und können dann eine Strategie gemeinsam entwickeln, die für beide Win-Win ist. So, das ist der große Vorteil.
Und was sind denn noch so Vorteile, die sich durch eine gewaltfreie Kommunikation im Arbeitsumfeld ergeben?
Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, da gibt es ja auch die eine Folge, Aufrichtigkeit und Empathie als Grundpfeiler aus meiner Sicht für gewaltfreie Haltung. Und die Aufrichtigkeit ermöglicht auch anzuknüpfen. Also das heißt, wenn wir im beruflichen Umfeld manchmal den Eindruck haben, dass Menschen zu unnahbar sind oder dass wir uns vielleicht auch nicht trauen, was zu fragen, vielleicht auch einen Fehler einzugestehen oder zu sagen, ah, ich habe da eine Wissenslücke oder ich brauche mal Unterstützung. Alle diese Themen, die fallen mir natürlich viel leichter, wenn ich in einem Umfeld bin, in dem ich mich aufrichtig zeigen kann.
Und angstfrei.
Angstfrei, genau. Also die, ich kann schon Angst haben. Ich kann ja Angst haben zum Beispiel davor, dass wir einen Pitch nicht gewinnen. Ja, oder das so, das kann schon, oder dass wir den Kunden verlieren oder so. Davor kann ich schon Angst haben, aber es wäre halt gut, wenn ich die auch ausdrücken kann. Weil wenn wir, du erinnerst dich, die Angst ist ja auch ein wichtiges Signal. Die weist auf irgendwas hin, die will uns ja beschützen, so als Gefühl. Die sagt, Achtung, Achtung, da ist was los, guck mal hin. So, und dann weiß ich das. Und dann kann ich auch zu meinen Kolleginnen und Kollegen sagen, ich befürchte, wenn wir so und so weitermachen, dass es dann in die Hose geht zum Beispiel. Dann äußere ich meine Angst und die anderen, wenn die dann, das sind wir auf der zweiten, das zweite Standbein sozusagen, die Empathie, die anderen können dann empathisch zuhören. Die müssen dann nicht sagen, oh, du schon wieder, musst so jetzt immer bremst du oder so. Und die können sagen, ah, okay, gut, das sind deine Befürchtungen. Lass uns mal hingucken. Was ist denn da? Welche Maßnahmen können wir denn ergreifen? In welche Richtung könnten wir steuern, um die Gefahr zu reduzieren oder vielleicht ganz aus dem Weg zu räumen? Ja, das ist der Vorteil daran. Also die Kommunikation und das gemeinsame Miteinander wird aus meiner Sicht ja sowieso in jeder Beziehung besser, aber insbesondere auch am Arbeitsplatz und unter Kolleginnen und Kollegen.
Wenn ich jetzt beispielsweise diesen Podcast höre und mir im besten Fall als Führungskraft, als Unternehmensinhaber denke, Mensch, das möchte ich jetzt auch in meinem Unternehmen implementieren. Wie starte ich sowas am besten?
Unterschiedliche Möglichkeiten gibt es. Ich würde mich dann, wenn ich die Person wäre, erstmal informieren, ein bisschen tiefer vielleicht noch einsteigen und das kennenlernen. Ja, also ich habe zum Beispiel, gibt es ein Unternehmen, die haben innerhalb von ihrem Weiterbildungsprogramm gibt es so kleine Impulsvorträge, sage ich jetzt mal, sowas ist total gut geeignet, ne? Dass man sagt, das kann online sein, dass die Leute sich das auch mal anschauen oder auch live, also online live kann es auch sein. Es kann auch direkt ein Präsenzimpulsvortrag in irgendeinem Rahmen sein, wo sie es anbietet, um das mal die Idee zu gewinnen und zu gucken. Und dann kann ich auch als Führungskraft natürlich gucken, wie geht mein Team damit um. Ich hatte auch schon Führungskräfte, die haben das aus irgendeinem Kontext, also ich weiß von einem, der hat ein Buch darüber gelesen und fand das total spannend und hat gedacht, das ist gut für mein Team. Und dann hat er, ich sag jetzt mal, einfach gebucht. Und dann hat er gesagt, das will ich machen, das ist für mein Team hilfreich. Und dann haben wir das, sind wir so vorgegangen. Also wenn du das in dein Team oder in dein Arbeitsumfeld bringen willst, das gilt ja nicht nur für Führungskräfte, ne? Es kann ja auch eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter sein, der sagt, ich habe den Eindruck, das könnte für uns spannend sein oder hilfreich.
Jetzt haben wir ja die eine Seite zu sagen, gewaltfreie Kommunikation kann jetzt die Kommunikation und das Miteinander noch mehr verbessern. Mhm. Und dann gibt's aber ja wirklich auch Umstände, Situationen, die richtig gewaltvoll sind, also wo die Kommunikation gewaltvoll ist. Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, was das zum Beispiel sein könnte?
Im beruflichen Kontext könnte das zum Beispiel sein, Menschen von Informationen abzuschneiden. Also wenn ich jetzt bewusst Informationen zurückhalte und den anderen abschneide davon und dann ein schönes gewaltvolles Wort ins offene Messer laufen lasse zum Beispiel, das ist auf jeden Fall was, was ich als Gewalt ausüben empfinden würde. Natürlich auch diese Themen, die wir in anderen Bereichen schon kennengelernt haben, also loben, brüllen, also laut werden, ins Wort fallen in Meetings, nicht zuhören, ne, auch jemandens Wort abschneiden im wahrsten Sinn des Wortes. Dann, wir sind da auf einem schmalen Grat, auch zum Beispiel, also auch Informationen vorenthalten oder auch lange auf Antworten warten lassen, ist so eine Mischung, ne? Also wir empfinden das vielleicht als gewaltvoll. Wenn ich aber schon in der gewaltfreien Haltung bin, ist immer so ein bisschen die Mischung daraus, macht er das mit Absicht, um jetzt mir wirklich zu schaden? Und gleichzeitig wissen wir ja, dass die andere Person einen guten Grund hat, das zu tun. Ne? Das heißt, oft wirkt sich das dann auf die Menschen, die davon betroffen sind, gewaltvoll aus. Und ich in meiner Haltung kann aber trotzdem denken, na ja, selbst wenn einer mich schmoren lässt, sage ich jetzt mal, ne, dann macht er das vielleicht, um mir zu schaden? Und gleichzeitig macht er das, weil er sich einen Vorteil verschaffen will, weil er selber sein eigenes Fortkommen priorisiert. So, und das könnte ich dann als Bedürfnis wieder verstehen. Auch wenn ich, wie gesagt, die Strategie nicht gut finde. Also insofern ist das ein schmaler Grat, das zu sagen, was gewaltvoll ist. Deswegen tue ich mich manchmal auch ein bisschen schwer, diese Frage zu beantworten. Wir kennen Kommunikationshürden, quasi die Kommunikation und unseren Kontakt blockiert. In dem Moment, wenn ich sage, na, das Verhalten ist aber jetzt echt gewaltvoll, bin ich ja total in der Bewertung. Dann sage ich ja, was richtig und was falsch ist. Und das ist dann ja im Grunde auch nicht gewaltfrei, ja. Also insofern könnte ein erster Schritt sein, zu versuchen, die weniger zu bewerten und mehr in die objektive Wahrnehmung zu gehen. Und wenn wir rausfinden wollen, oder wenn wir sagen wollen, was gibt's denn da für Beispiele, woran merkt man das denn, wo wäre es denn sinnvoll, dann eher zu sagen, was sind denn Situationen oder Verhaltensweisen, die Kommunikation blockieren und Kontakt blockieren. Und wenn einer brüllt, wenn jemand mich anbrüllt, ist unser Kontakt gestört, weil ich dann zumache. Da kann der noch so einen guten Grund haben. So, weil ich dann erstmal denke, werde ich angeschrien, da kommt mir so ein Geschrei entgegen.
Gehen wir doch da mal ganz konkret rein. Wie reagiere ich, wenn, keine Ahnung, mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte mich anbrüllt? Am besten noch vor dem ganzen Team. Was mache ich? Wie verhalte ich mich?
Was brauche ich jetzt? Das fragst du dich zuerst. Das ist eine Millisekunde, aber die verschafft dir auch Zeit. Sagen, okay, ich höre jetzt, er erhebt die Stimme und die Lautstärke schwillt an. Das nehme ich wahr. Und dann brauche ich sofort, ich brauche vielleicht jetzt mal, wenn ich auch denke, dass es unberechtigt ist, warum er jetzt laut wird, vielleicht brauche ich Klarheit. So, und in dem Moment, wenn ich mir diesen Moment gönne, zu sagen, also was brauche ich jetzt, nach innen gucke und sage, mir ist das total wichtig. Ich will ja nicht zurückschreien. Ich will auch nicht anfangen zu weinen. Ich will auch nicht aus der rausrennen oder sowas alles, sondern ich will verstehen, was brauche ich jetzt? So. Und dann die Antwort kann natürlich sein, ich brauche jetzt Abstand. Möglicherweise kann ich sagen, ich brauche mal einen Moment und dann gehe ich raus. Das ist möglich. Wenn ich insbesondere im beruflichen Kontext jetzt nicht da sitzen will und vielleicht steigt mir schon das Wasser in die Augen und ich möchte mich nicht so transparent zeigen. Ja, dann ist das eine Möglichkeit.
Da möchte ich gerne nochmal nachfragen, weil es geht ja jetzt genau darum, du hast es gesagt, du möchtest nicht so transparent sein in der Arbeitswelt. Also das ist ja im Grunde genommen genau wieder das, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, eben dass Gefühle in der Arbeitswelt nicht komplett sein dürfen, nicht in Ordnung sind.
Na, das Gefühl darf schon sein. Also das Gefühl ist ja da, das lasse ich auch zu, aber vielleicht will ich nicht weinen vor den anderen. Also vielleicht will ich das, ne, es ist
ein warum eigentlich nicht?
Ja, das
vielleicht
ist,
würde es ganz vielen so gehen, die auch den Impuls haben und den steigt dann einfach sofort auch.
Ja, möglicherweise.
Die trennen die Augen und vielleicht würde es auch gut tun.
Ja, möglich. Vielleicht bin ich
wir alle mal weinen.
Ja, ein Weinseminar machen, genau. Also nicht ein Wein zum Trinken, sondern ein Weinen. Ja, also vielleicht spürst du auch daran, dass das auch meine Prägung aus meinem beruflichen Erfahrungsschatz noch ist. Also ich will jetzt vor Kunden da vielleicht nicht weinen. Vielleicht ist mir das zu viel, zu nah, zu intim, zu persönlich. Vielleicht präferiere ich, meinem Gefühl anders Ausdruck zu verleihen. Also durchaus zu sagen, vielleicht will ich auch den Kontrollverlust nicht. Vielleicht ist in dem Moment, vielleicht ist das auch das Bedürfnis, was viel stärker ist. Mein Bedürfnis nach Kontrolle ist am stärksten. Das brauche ich jetzt. Ich will in dieser Situation die Kontrolle entweder zurückgewinnen oder behalten. Und deswegen will ich nicht anfangen zu weinen, weil das quasi mich aus dieser Kontrolle rausbringt, weil ich dann erstmal aufgelöst bin im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, möglicherweise ist das Bedürfnis viel, viel stärker als das Bedürfnis nach, ich will jetzt mal Klarheit, worum es ja eigentlich geht. Ne? Und deswegen will ich nicht weinen. Gleichzeitig gebe ich dir recht, wenn das natürlich so wäre, dass man einfach dem freien Lauf lassen könnte, wenn wir so eine kulturelle Prägung hätten, in unseren Unternehmen so eine Kultur hätten, würden vielleicht viele Sachen einfacher, vielleicht auch schwerer, wenn alle ständig weinen. Wer weiß.
Wenn das Ganze jetzt nicht von der Unternehmensseite her sozusagen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herangetragen wird oder initiiert wird und ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sage, ich finde das ein tolles Konzept, ich würde mir das wünschen für mein Team, meine Abteilung, wie auch immer. Was empfiehlst du, wie kann ich das angehen? Was braucht es? Was sollten alle wissen? Wie ja, wie starte ich das?
Also wenn du das machen möchtest und sagst, ah, in meinem Team ist es gut möglich, dass das hilfreich wäre und dich so ein bisschen informiert, also was du als Person, die es reinbringt, dass du dich ein bisschen informierst und sagst, ah, darum geht's, so geht das, da gibt's ja ganz verschiedene Möglichkeiten.
Podcast gesagt, hören.
Ein Podcast hören ist eine davon. Man kann sagen, ah, da gibt's ein Seminar, das ist dann, keine Ahnung, 3 Tage. Also so mache ich das zum Beispiel, wenn es um so Teams geht, dass es dann Seminare gibt, die können einen Tag dauern. Es gibt auch welche, die dauern dann 4 oder 5 Tage und sind über einen längeren Zeitraum gestreckt, dass man immer wieder zusammenarbeitet und so weiter. Und was du machen müsstest, um es reinzubringen, wäre klar zu machen, die anderen sollen ja, die kennen das ja noch nicht, ne? Und denen zu sagen, was ist denn der Nutzen? Was hast denn du davon? Das heißt, in dem Moment, wenn du aus deinem Team kommst und denkst, ja, wir haben immer, wenn es, keine Ahnung, um die Urlaubsplanung geht oder immer in Teammeetings haben wir Konflikte oder immer, wenn es in schwierigen Situationen, wenn es mal heiß hergeht, kommen immer wieder die gleichen Konflikte auf oder du hast den Eindruck, wir haben keine gute Kommunikationskultur. Es geht immer, es wird viel gelästert, es wird viel so ironische oder sarkastische Bemerkungen gemacht und wir haben so einen Sprachstil, also es gibt keinen richtigen Streit, aber irgendwie ist es immer so ein bisschen von Aggressivität geprägt und es könnte eigentlich besser sein und ich habe den Eindruck, dass wir besser arbeiten könnten, dass wir alle uns wohler fühlen würden, also auch für die mentale Gesundheit im Team würde das, darauf wird es einzahlen und vielleicht auch für unsere Kunden, ne? Also ich habe zum Beispiel mal ein Team gehabt, dann ging das immer, wenn ich mit denen geredet habe, wie dumm die Kunden sind, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also immer, die sind so doof, die kapieren das nicht, der Kunde hat das wieder nicht, ich habe denen das geschickt, das haben sie wieder nicht kapiert. So, in so einem Modus waren die irgendwie mehr oder weniger alle gleich und haben natürlich dann, ich meine, das kann man sich ja an 3 Fingern abzählen, so mit dieser Haltung und diesem Denken über die Kundinnen und Kunden, so haben die ja, sind die auch denen entgegengetreten. Die haben sich gegenseitig zwar irgendwie vermeintlich stark gemacht, weil alle gefunden haben, dass die auf der anderen Seite doof sind und das nicht kapieren. Und gleichzeitig haben sie eigentlich sich selber die Mauer so hochgebaut und so den Blick verbaut, um mal zu sagen, was braucht denn unser Kunde? Wie muss ich denn kommunizieren, dass unsere Kunden verstehen, was sie wollen? Verstehen wir die eigentlich richtig? Haben wir eigentlich deren Anforderungen richtig erfüllt? Ja. So, und das wäre dann so ein Ansatzpunkt zu sagen, ich habe den Eindruck, da und da könnte uns das helfen, für die ganz konkrete Situation könnte uns das helfen und so könntest du dann in dein Team gehen und gucken, was dann passiert. Mhm. Ob die sagen, ach ja, interessant, hören wir uns mal an, ne, so, informieren uns mal, so würde ich es machen.
Ja, das ist auch keine schöne Zusammenarbeit oder keine schöne Arbeitsatmosphäre. Ich meine, es hat natürlich auch was Verbindendes, wenn genau. Man so im Team gegen, sei es jetzt der Chef oder genau. Die Chefin oder
ein gemeinsames Kunden, Feindbild genau, stärkt.
Aber irgendwo sind es ja dann doch negative Gedanken, die dann...
Finde ich persönlich auch. Ist sicherlich möglich, dass das ne, auch lustig sein kann, dass man da seine Witze über die anderen Personen machen kann. Man hat auch immer viel zu besprechen, wenn man dann sagt, guck mal, was die jetzt schon wieder geschrieben hat und so. Gleichzeitig, das ist ja oft das Risiko, ne, dass wir das gar nicht spüren, wie gewaltvoll oder wenig verbindend unser Umfeld ist, in dem wir uns bewegen.
Welche Voraussetzungen braucht es in deiner Meinung nach, damit das Modell der gewaltfreien Kommunikation am Arbeitsplatz gelingen kann?
Mhm. Ja, ich bin fast geneigt zu sagen, keine. Es braucht keine Voraussetzung. Wenn eine Person was du gerade gesagt hast, eine Person denkt, ach, das wäre für unser Team ganz schön und bringt das ins Team rein und dann gucken die sich, machen die eine Infoveranstaltung oder machen mal ein Seminar und kommen damit erstmal in Kontakt. Das ist ja eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist ja auch, dass du als Einzelperson sagst, das habe ich kennengelernt, das finde ich total hilfreich. Vielleicht habe ich im privaten Umfeld schon erfahren, dass das total wirksam ist und das mache ich jetzt auch einfach im Beruf. Das ist ja auch was ich immer sage, du kannst nicht, wenn du gewaltfreie Kommunikation anfängst zu praktizieren und zu leben, ist das lebensverändernd. Das ist ja nicht so, dass ich sage, hier mache ich das, zu Hause nicht oder zu Hause bin ich gewaltfrei, in der Arbeit nicht. Das ist ja was deine Haltung verändert, sich dein Blick auf die Beziehungen, auf jede einzelne Beziehung in deinem Leben verändert sich und dann würde theoretisch reichen, wenn du das machst. So, wenn du auf einmal anfängst zu sagen, Zum Beispiel, mir ist wichtig, dass wir über unsere Kundinnen und Kunden nicht so reden, sondern wertschätzend über die sprechen. Mir ist wichtig, dass wir versuchen zu verstehen, was die brauchen, anstelle zu sagen, dass die nichts kapieren. Dann wird was passieren. Der Weg ist vielleicht ein bisschen länger, weil du ja alleine sozusagen für die das initiierst. Und ich habe was ganz Tolles gelesen letztens. Da ging es nochmal drum, dass der Marshall Rosenberg ja relativ häufig auch im deutschsprachigen Raum war und Seminare und Vorträge gehalten hat. Und in Deutschland zu dem damaligen Zeitpunkt extrem viele das gelernt haben, viele Institute sich gegründet haben und so weiter. Und irgendwann, aber immer nur mit dem Fokus auf die Personen sozusagen. Und er hat dann irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass ihm auch wichtig wäre, dass man das auch so ein bisschen größer und globaler sieht, welchen Einfluss das hat, wenn Menschen gewaltfrei kommunizieren. Natürlich geht es darum, dass du deine Beziehungen verbesserst. Gleichzeitig wirkt das ja auf viel mehr als das. Und das war so wahrscheinlich dann auch gegen Ende seines Wirkens hin ein ganz wichtiges Anliegen zu sagen, ich kann noch viel mehr bewirken, als nur meine persönlichen Beziehungen und meine persönlichen Belange zu verbessern. So, und wenn ich jetzt sage, ich bin im Büro und mir ist es wichtig, mir ist auch vielleicht, ich weiß nicht, ob es mir egal ist wie die anderen, mir ist eigentlich nicht egal, aber ungeachtet dessen, ob die anderen mitmachen oder nicht, ist mir wichtig, das zu sagen und auch so zu handeln. Und dann mache ich das. Mhm. Und dann etablierst du es auch auf einem individuellen und vielleicht ein bisschen langsameren Weg, als wenn dein Chef sagt, finde ich super, oder du die Chefin bist und sagst, das machen wir jetzt mal, das finde ich total wichtig. So, das habe ich auch schon oft gehabt. Ich habe schon viele sowohl Führungskräfte als auch Unternehmerinnen und Unternehmen gehabt, das ist mir wichtig in meinem Unternehmen. Ich möchte diese Kultur und ich möchte, dass wir so miteinander und mit allen anderen Lieferanten, Kundinnen, Kunden umgehen.
Was sind denn so Gründe oder Motive, warum du gebucht wirst?
Also ganz oft ist es, dass schon Konflikte sind. Also ich habe eigentlich oft die Situation, dass die gar nicht sagen, ah, wir wollen jetzt mal ein Seminar über gewaltfreie Kommunikation, sondern dass sie sagen, wir haben einen Riesenkonflikt, wir haben einen Riesenstress, wir kommen damit nicht gut klar, wir wissen nicht weiter, wir haben keinen Lösungsansatz. So, dass es eigentlich geht, um was Konkretes zu lösen, einen konkreten Knoten zu lösen, sage ich jetzt mal. Und ich erzähle das ja überall und es steht auch auf meiner Webseite, dass bei mir gewaltfreie Kommunikation immer der Teppich ist. Natürlich gibt es bei mir Konfliktlösungsseminare auf Basis der gewaltfreien Kommunikation, weil das aus meiner Sicht das stärkste und wirksamste Tool ist, das zu tun. Das ist oft der Fall. Also die haben oft wirklich konkrete Konfliktsituationen. Ich hatte schon einmal auch eine Anfrage, da ging es darum, dass der Kunde quasi dabei war, abzuspringen. Also die wollten den Kunden erhalten, genau, und haben dann vorgeschlagen, also das war dann auch ein ganz tolles Seminar, weil das mit dem Kunden gemeinsam war, weil das ja auch ganz oft so ist, dass ja nicht nur einer, also weder nur der Auftraggeber noch der Auftragnehmer sind alleine, ne, im Konflikt sind es ja zwei. So, und das war wirklich sehr, sehr schön, weil die Entscheidung zu sagen, wir holen uns Hilfe, war schon das erste heilende Mittel. Dann, dass beide daran teilgenommen haben, war das zweite. Dann haben sich beide die Kosten geteilt. Das war aus meiner Sicht auch ganz wichtig für den Erfolg. Niemand von den beiden war in so einer Konsumentenhaltung, sagt, na, jetzt gucken wir mal, was da passiert, wie ihr euch anstrengt, um unsere Beziehung zu erhalten. Und dann haben die auch beide wirklich gemeinsam in diesen Workshop-Tagen diese Erkenntnisse gemeinsam gewonnen, gemeinsam Lösungen entwickelt, wie sie jetzt miteinander arbeiten und miteinander umgehen wollen. So, das war auch für mich ein ganz ein schönes Erlebnis, zu sehen, wie das nochmal, welche Energie da entstanden ist und wie die sich dann wiedergefunden haben sozusagen. Mhm. Und das ist aber oft so. Also in seltensten Fällen sagt jemand, ach Mensch, wir haben gerade nichts zu tun, lass uns doch mal ein Seminar belegen. Das ist eigentlich selten so. Mhm. Was es auch gibt, wie gesagt, meistens dann so, also es gibt auch kleine Unternehmen, die so regelmäßig an der Weiterbildung ihre Belegschaft sozusagen interessiert sind und die dann sagen, ah, welche Kurse sind denn interessant, was könnte man denn mal in unserem Kursprogramm schreiben? Und bei den größeren ist es ja oft so, bei den größeren Unternehmen, dass die feste Abteilungen haben, wo es um Personalentwicklung geht, wo dann auch automatisch Sachen ins Kursprogramm angenommen werden und dann die sich frei auswählen können, sagen, ah, welchen Kurs belege ich denn jetzt mal?
Was sind denn so Rückmeldungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach so einem Seminar?
nur gute. Alle sind total begeistert. Ja, die unmittelbaren Feedbacks direkt nach den Seminaren und Workshops sind, dass sie sehr beeindruckt sind, so von dem, ah, und das klingt alles sehr, sehr toll. Und wenn ich insbesondere bei denen, wo ich dann über mehrere Workshop-Einheiten und Seminareinheiten über eine längere Zeit mit den Teams zusammenarbeite oder mit den Menschen zusammenarbeite, da ist dann zwischendurch auch schon mal, wie anstrengend das ist, welche Schwierigkeiten sich dann im Versuch, das zu tun, wie die sich da ergeben. Und deswegen liebe ich das auch. Also ich gebe auch gerne Impulsvorträge und ich gebe auch gerne nur Eintagesseminare. Aber meine Lieblingsvorstellung ist für die Arbeit über einen längeren Zeitraum. Weil genau das passiert. Du brauchst dann im Grunde weiter Unterstützung, um dran zu bleiben, um mit diesen ersten Hürden klarzukommen, auch zu verstehen, was da passiert, auch deine eigene Veränderung zu verstehen. So, das kriege ich oft zurückgespielt, dass es dann so schwer war und so.
Ja, das war das, was du, glaube ich, schon mal erzählt hast, dass man eben vielleicht am Anfang noch meint, man müsste jetzt da irgendwie gestellt reden und diese Schritte und ich habe wahrgenommen, aber dass es eine Zeit braucht, bis man verstanden hat, wie man das in seine eigene Sprache überträgt.
Genau.
Und das wirklich, also eben, es geht ja auch darum, diese Haltung zu übernehmen, wirklich
genau.
Nur zu leben.
Ne, oder erstmal zu entwickeln, ne, vielleicht. Also das ist wirklich eine ganz große Rückmeldung, auch währenddessen schon. Also nicht nach dem Seminar, schon während des Seminars, wenn ich das vorstelle, die vier Schritte, dass die meisten nur sagen, so sprechen wir ja nicht und ich spreche auch so nicht. Und dann zu verstehen, dass die vier Schritte eigentlich die Orientierungshilfe für deine Gedanken sind. Dass ich das nicht zwingend sagen muss. Es ist natürlich hilfreich für dich, wenn ich sage, was ich wahrgenommen habe, dass du anknüpfen kannst an der Situation und weißt, wovon ich spreche. Und so, aber wichtiger, viel wichtiger als das ist, dass du das wirklich denkst. Und wenn ich denke, dass ich nicht bewerte und nicht verurteile und nicht kritisiere, sondern einfach nur was wahrgenommen habe, dann sage ich es auch anders und du findest dann irgendwann deine eigene Sprache. Bei den Seminaren, wo ich jetzt nur die Möglichkeit habe, das hat ja auch oft zeitliche oder auch finanzielle Aspekte, warum jemand sagt, wir können uns einfach gar nicht leisten, dass du jetzt einmal im Quartal oder dreimal im Quartal zu uns kommst, dass ich dann versuche zu initiieren, dass die danach Übungsgruppen haben. Dass die sagen, wie kann man das jetzt gestalten, dass die danach noch untereinander sich regelmäßig treffen. Und manchmal mache ich das dann so, dass ich sage, ich unterstütze dann noch die ersten paar Mal und bin dann bei diesen Übungsimpulsen, nenne ich das jetzt mal, sage, okay, da bin ich nochmal dabei. Das heißt, wir haben dann nochmal eine halbe Stunde, wo Rückmeldungen an mich, auch Fragen gestellt werden können, sagen, das und das ist, und da wissen wir, weiß ich gar nicht, wie hätte ich denn das besser regeln können. Da habe ich gemerkt, es hat gar nicht geklappt, ich war total blockiert. Wie hätte ich denn das am besten machen können oder sowas?
Aber wie muss man sich so eine Übungsstunde vorstellen?
Genau so, du sprichst darüber, was passiert ist und entweder spielst du Situationen nochmal nach. Ne? Also wenn du sagst, da war eine Konfliktsituation, ich habe mit meiner Kollegin oder mit irgendjemand aus meinem Team, war das und das Gespräch und dann ist es so und so eskaliert. So. Und dann versuchst du im Rollenspiel, das hört sich jetzt groß an, aber nimm's einfach, wir spielen es einfach nochmal nach. Mhm. Und dann versuche ich es nochmal dir anders zu sagen. Und was ich so interessant und auch hilfreich finde an diesen Rollenspielen ist, auch wenn du nicht die Person bist, um die es eigentlich ging, in dem Moment, wenn ich aber dich anspreche sozusagen, reagierst du ja trotzdem darauf, ne? Auch wenn du das nicht warst. Und daran kann ich sehen, so wirkt das, wenn ich das sage und dann sage ich es nochmal anders und dann kann ich immer deine Wirkung sehen, dann kann ich mich ein bisschen, kann ich nachjustieren, sagen, interessant, das war das. Mhm. So, das heißt, ich übe einfach nochmal im geschützten Raum, das zu tun, das zu praktizieren und gleichzeitig ist es ja so, dass bei der GfK es auch so ist, dass es einfach kumuliert, ja, je öfter ich es mache, desto besser wird's, desto mehr wirkt's, desto größer ist die Wirkung, die ich damit erzielen kann und weil ich einfach auch Sicherheit gewinne darin. Und das sind die Übungsgruppen, ne? Einfach zusammenzukommen und zu sagen, auch was du vorhin gesagt hast, dass das Umfeld ja anders reagiert, wenn du jetzt auf einmal anders bist, anders sprichst, anders dich verhältst, dein Umfeld sagt, was ist denn so mit dir? Das heißt, manche Leute sagen das ja auch, dann sagen, ja, warst wieder auf dem Seminar, hast wieder was gelernt und so. Und vielleicht ein bisschen so mit einem Unterton. So,
als ob das was Schlechtes wäre.
Ja, genau so, ne? Das kann sein. Und einfach, um auch damit nicht alleine zu bleiben und da mit den anderen zusammen zu sein, die vielleicht ähnliche, vergleichbare Erfahrungen gemacht haben, um sich gegenseitig zu unterstützen und da diese Kraft sozusagen zu nutzen, die da drin steckt, dass du nicht der einzige Mensch bist. Es gibt sogar in Deutschland also irgendwelche Übungsgruppen, wo du regelmäßig hingehen kannst mit irgendwelchen Leuten der GFK-Übungsgruppen, ne, mhm. die sich dann darüber austauschen. Das gibt's auch. Also die Intention, da dran zu bleiben und den Wunsch, wenn du das hast, dann findest du auch ganz viele Stellen, wo das möglich ist. Ne?
Also was ich jetzt aus der Folge mitgenommen habe, ist zum einen, es lohnt sich auf jeden Fall, auch im Arbeitsumfeld gewaltfrei zu kommunizieren. Und auch da dürfen Gefühle sein. Den Nutzen, den ich dann als Unternehmen, als Mitarbeiterin, Mitarbeiter oder auch Führungskraft habe, ist, ich habe eine offenere Atmosphäre, eine angstfreie Atmosphäre und es fühlen sich alle wohl und das führt zu einem besseren Miteinander.
Ja, so, genau, sehe ich auch so. Es könnte vielleicht noch sein, dass ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, aber sie die Arbeit, da soll ich mich ja nicht wohlfühlen. Darum geht es ja nicht nur, sich wohlzufühlen. Es hat natürlich das Wohlfühlen heißt ja im Grunde eine verbesserte Atmosphäre auch für effektiveres Arbeiten, mentale Gesundheit. Es zahlt auf diesen Faktor ein, zu sagen, was haben wir denn für Arbeitsplätze, was haben wir für Arbeitsbedingungen? Ich bin eigentlich leistungsfähiger, wenn ich mich nicht auf irgendwelchen, ich sage jetzt auch das Wort, Nebenkriegsschauplätzen bewegen muss und gucken muss, was ist. Das heißt, diese Aufrichtigkeit und auch das empathische Zuhören ermöglichen mir, mich frei zu bewegen und meine Fähigkeiten und meine Kompetenzen auch wirklich auszuschöpfen. Und das, glaube ich, ist was auch Unternehmen oder auch Teamleiterinnen und Leiter interessiert, zu sagen, ah ja, wie können die denn, na, ich habe ja ein betriebswirtschaftliches Interesse. Ich will ja nicht, dass sie sich wohlfühlen, ich will, dass sie einen guten Job machen. So, und wie, damit kann ich dafür sorgen. Also es heißt, dieses Thema mentale Gesundheit, Ausgeglichenheit erhöht Leistungsfähigkeit und auch Leistungsbereitschaft. So, und die Angstfreiheit, da will ich ganz nochmal kurz sagen, wie gesagt, ich habe ja vielleicht Ängste, dass wenn wir das so und so machen, dass es dann nicht klappt, sondern dass wir es anders machen müssten, aber ich bin angstfrei im Sinne von, wenn ich einen Fehler mache oder wenn ich Unterstützung brauche, kann ich das ganz transparent sagen. Muss ich keine Angst haben, dass jemand denkt, kann sie es wieder nicht oder sowas, ne? Dass ich abgewertet werde dadurch. Und diese Angstfreiheit ist auch eine, die total zur Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft beiträgt.
Und jetzt kommt die Rubrik Sprich dich glücklich.
Heute habe ich so viele Beispiele, die gerade im Jobkontext oder im Organisationskontext so oft gesagt, und ich habe da schon so viele Sachen gehört, von angefangen, wir müssen jetzt mal in den Angriffsmodus gehen oder wir müssen schon mal da Pflöcke einschlagen oder ich habe auch schon mal in einem Unternehmen gearbeitet, da wurde ein War Room eingerichtet, um irgendeine Strategie zu entwickeln und so weiter und so fort. Und mein Lieblingswort, was ich heute mitgebracht habe zum Thema Sprich dich glücklich, ist, dass Menschen sagen in der Organisation, ja, wo ist der denn aufgehängt? Oder Person XY ist in der Abteilung sowieso aufgehängt. Und ich denke dann immer, Gott, der Arme, der ist da aufgehängt. Also, ihr habt im Beruf mannigfaltige Möglichkeiten, eure kriegerische Sprache mal zu hinterfragen und vielleicht durch andere zu ersetzen. Und beim Aufhängen würde ich sagen, streicht doch aus, aufhängen und guckt mal, wo ihr zum Beispiel innerhalb eurer Organisation oder eures Teams Personen positioniert oder verortet oder eingliedert. Hört sich doch gleich viel besser an, oder?
Es wäre doch schön, wenn diese Folge dazu beiträgt, dass auch in der Arbeitswelt mehr Gefühle stattfinden können.
Absolut. Und da meinen wir nicht die an den Weihnachtsfeiern, diese Gefühle.
Nein.
Nicht die, die dürfen auch sein, natürlich.
Sondern die und die gewaltfreie Kommunikation. Und dafür einfach für eine schönere und produktivere Arbeitsatmosphäre sorgen.
Absolut. Also es gibt ja in vielen Unternehmen sowieso schon, dass man sagt, okay, und der Mensch steht im Mittelpunkt und das halte ich für total wichtig. Und das heißt das ja auch, ne, dass du auch dort mit deinen, die gehören ja dazu, werden die sowieso nicht, die sind ja da, die Gefühle.
Und wer noch mehr dazu erfahren möchte, was du auch dazu anbietest, schreib dir einfach auf Instagram unter callista.works und kann dann dazu mehr erfahren.
Ja, genau. Also, das freut mich immer, wenn Anfragen kommen und dann gibt's natürlich auch von mir schon in so einem Informationsgespräch oder so erste Ideen, wo wir sagen, wie, was brauchst denn du konkret? Was, ne, das ist also jetzt kein Standardprogramm, was ich dann da abspule, sondern wirklich ganz individuell auf die Anforderungen, die halt da vor Ort sind.
Und wir hören uns wieder in einer Woche.
Ich freue mich sehr.
Ich verabschiede mich von dir und von unseren Hörerinnen und Hörern.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trüdinger Podcast Produktion.